Aufs Ohr. Der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 29 unseres Podcasts. Die Theater in Südtirol öffnen ihre Vorhänge und starten in die Herbstsaison. Und ein Blick auf die Programme zeigt, die Theaterschaffenden geben sich erneut kreativ und mutig. Sie wagen Neues und planen Unkonventionelles. Vor allem aber spiegeln sie gesellschaftliche Debatten wider und sie bieten Reibungsflächen zur Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Und das ist ein Kunststück, denn Theater zu machen in Südtirol ist kein einfacher Weg. Das weiß auch die Busterer Schauspielerin und Regisseurin Christine Laster. Seit 4 Jahren ist sie künstlerische Leiterin des Stadttheaters Bruneck und mit ihr habe ich über scheues männliches Publikum gesprochen, über ihr neues Stück Prima Facie und natürlich auch über ihre Rolle als Gastgeberin. Frau Laster, Sie haben ja bereits des Öfteren Ihre Stimme erhoben und einen Hilferuf, vor allem für kleinere Theater im Land, abgesetzt. Wie geht es denn dem Theater in Südtirol?
Ich würde sagen, es geht ihm nicht schlecht. Aber die Luft nach oben ist natürlich immer da und man wünscht sich, ja, dass manche bürokratische Angelegenheiten einfach einfacher zu bewältigen wären. Man wünscht sich immer mehr Geld, weil mit mehr Geld kann man natürlich größere Projekte machen, man kann sich ausweiten. Genug ist natürlich nie wirklich, aber ich muss sagen, in den letzten Jahren hat sich im Theater wirklich etwas getan. Es wurden uns mehr Gelder zur Verfügung gestellt. Wir sind jetzt imstande, das ganze künstlerische Personal besser zu bezahlen als noch in den letzten Jahren. Und das, glaube ich, war ein ganz, ganz, ganz großer Schritt, den verschiedene Institutionen in die Wege geleitet haben. Und wir so ein bisschen im Moment glücklicher damit sind, weil wir einfach Leute am Haus haben und das im Jahr natürlich viele, viele Gäste, die früher ja ein bisschen gemurrt und gemeckert haben, weil halt die Gage relativ niedrig war und wir jetzt trotzdem ein bisschen fröhlichere Gesichter im Haus haben und uns darüber natürlich sehr freuen, dass sie angemessen ihre Bezahlung erhalten.
Das klingt sehr schön. Sie sind ja nun seit 4 Jahren künstlerische Leiterin des Stadttheaters Bruneck, haben damals die Nachfolge von Klaus Gasperi angetreten. Wie waren denn diese ersten 4 Jahre für Sie?
Der Anfang war nicht leicht, weil die Pandemie inzwischen kam. Das war natürlich nicht der beste Einstieg in diese Arbeit. Aber auf der anderen Seite war es dann persönlich für mich wieder gut, weil ich so Schritt für Schritt als künstlerische Leiterin meine ersten Gehversuche gemacht haben.
Und in die Rolle hineingewachsen sind. Ja, nach der Covid-Pandemie kämpften ja viele Theater mit sinkenden Besucherzahlen. Wie sieht es denn jetzt aus?
Jetzt sind wir wieder dort, wo wir vor der Pandemie waren und das erfreut uns natürlich unwahrscheinlich. Ich habe auch das Gefühl, dass viele jüngere Leute wieder ihr Interesse fürs Theater zeigen. Das ist so die große Challenge einfach. Dann freut man sich immer, wenn im Theater junge Leute sitzen, weil die ganz andere Zugänge zu klassischen Stücken haben, weil die andere Vorstellungen haben, weil man mit denen nach der Vorstellung noch diskutiert, weil die Meinungen haben, die sie gerne äußern möchten. Und wir, ja, ich möchte auf das ältere Publikum nicht verzichten, aber ich freue mich natürlich, wenn junge Leute ins Theater gehen. Und das ist so der große Versuch, der mir am Herzen liegt.
Sprechen wir noch einmal über die Finanzierung. Das Theater finanziert sich ja über Subventionen, vor allem in erster Linie von Land, Gemeinde, Sparkasse, also Stiftung Südtiroler Sparkasse. Wird es denn in der Kultur immer schwieriger, Sponsoren zu finden?
Ja, das wird es auf alle Fälle und das ist es immer gewesen. Wir sind kein Verein, der auf einem großen Fußballfeld wahnsinnig viel Platz hat, irgendwelche Plakate aufzuhängen, wo man dann liest, wer genau der Sponsor ist. Bei uns sind die Sponsoren auf dem Programmheft ganz unten klein, winzig, 2 Millimeter, auf dem Plakat auch nicht wirklich zu sehen. Also ich glaube, die Werbeflächen zum Beispiel bei sportlichen Vereinen, die sind natürlich viel, viel größer als im Theater. Und das, glaube ich, kann ein Grund sein. Und der andere Grund, ja, es gibt halt einfach so einen großen Hype um ein Hockeyspiel in Bruneck. Da gehen dann 2000 Leute hin. Ich könnte mir nicht vorstellen, in Bruneck ein Theater zu spielen, wo sich einfach 2000 Leute anmelden. Also das ist schon absurd, dass es in der Kultur immer noch diese Berührungsängste gibt und man sich das nicht gönnt, obwohl man ja Netflix am Abend schaut und sich Sachen im Fernsehen anschaut. Aber nicht diesen Sprung wagt, etwas live zu sehen und sich darauf vorbereitet und einfach sich ins Theater setzt, sich zurücklehnt und es einfach mal auf sich wirken lässt. Und diese Spontanität fehlt mir da irgendwie, über diesen eigenen Schatten zu springen. Theater ist nur für Frauen. Komisch. Nein, stimmt überhaupt nicht. Aber Frauen, die glaube ich...
Aber haben Sie mehr Besucherinnen als Besucher?
Ja, absolut. Wir haben jetzt vor kurzem mal diskutiert und ich glaube, Frauen sind einfach literaturinteressierter. Und deshalb lesen sie vielleicht mehr oder kennen sie mehr Stücke, mehr Theaterstücke. Da besteht ein ganz anderes Interesse und ich glaube, daran liegt es und die Leute möchten sich dann das Gelesene vielleicht im Theater anschauen, also vor allem Frauen. Männer habe ich immer das Gefühl, die lesen bestimmt auch, aber völlig andere Sachen und die können so mit Literatur nicht immer ganz so viel anfangen. Eigentlich schade, weil es gibt ja so viele Lebens... Also das Theater, von dem kann man einfach ganz viel lernen. Man kann von Schriftstellern was lernen, man kann von Schauspielern, wie sie spielen, lernen. Man bekommt einfach neue Ideen, neue Gedankenaustausch und neuen Einfluss.
Im Unterschied zu den Vereinigten Bühnen Bozen oder auch zum Kulturinstitut, können Sie sich überhaupt leisten, Produktionen einzukaufen oder können Sie allein auf Eigenproduktionen setzen?
Also wenn wir günstig davon kommen möchten, dann günstiger, dann wäre es auf alle Fälle, wenn wir einkaufen würden. Weil eine Eigenproduktion zu finanzieren, das ist ein großer Aufwand. Weil es stehen ja nicht nur die 3 oder 4 Schauspieler auf der Bühne, es gibt einen Ausstatter, Ausstatterin, Regisseur, Regisseurin, die Lichttechnik. Also das sind ja viele Berufe, die dahinter noch sind. Wir haben kleine Produktionen, das heißt Kabarettprogramme, die wir einkaufen. Wir kaufen aber auch Jazzkonzerte ein, Kindertheater, die sind bei uns zu Gast. Aber so im Vergleich können wir uns natürlich nicht leisten, auch wenn ich es gerne tun würde, das Wiener Burgtheater einzuladen mit einer kleinen Produktion. Ist für uns überhaupt nicht finanzierbar, klarerweise. Aber eine Eigenproduktion kostet natürlich schon ein Batzen Geld. Und da überlegt man sich, ob man sich leisten kann, 6 Schauspieler auf die Bühne zu stellen oder ob man einfach sagen muss, nein, dann muss ich die kleine Variante nehmen. Ich lasse die Rollen von 3 Schauspielern spielen.
Oder einen Monolog. Und eine solche Eigenproduktion feiert ja diese Woche Premiere. Prima Facie, so lautet das Stück, ein preisgekrönter Monolog der australischen Autorin Susie Miller, der 2019 in Sydney uraufgeführt wurde. Und nun bringen Sie dieses Stück erstmals nach Südtirol. Worüber handelt das Stück Prima Facie?
Da gibt es eine Anwältin, die heißt Tessa, eine Strafverteidigerin, und die boxt ganz, ganz, ganz viele angeklagte Männer in Sachen von sexuellen Übergriffen raus. Also die werden für unschuldig befunden. Bis ihr selbst plötzlich passiert, dass sie von einem ihrer Kollegen vergewaltigt wird, also es gibt einen sexuellen Übergriff, und plötzlich steht sie auf der anderen Seite des Gerichts, und zwar als Zeugin, als Klägerin, als Opfer. Und plötzlich merkt sie, dass das Gesetz, dem sie ihr Leben vertraut hat, das System, ja, von dem sie gemeint hat, dass sie es schützt, dass das alles löchrig und fehlerhaft ist, total chaotisch, und dass die Gesetze nicht so stimmen und nicht anwendbar sind in Sachen Vergewaltigung. Und plötzlich spürt sie es am eigenen Leib und hinterfragt natürlich und stellt alles in Frage, was sie bisher als wirklich erfolgreiche Anwältin verursacht hat.
Sie sind ja nicht nur kreative Leiterin des Stadttheaters, sondern auch eine der bekanntesten Südtiroler Schauspielerinnen und spielen selbst diesen Monolog. Wie bereitet man sich denn überhaupt auf eine solche Rolle vor?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich schleppe dieses Textbuch, glaube ich, seit 4 Monaten mit mir rum oder 3 Monaten. Das war mit mir in Sardinien, es war mit mir auf dem Berg, es war bereits unter der Dusche, also musste ich ein neues ausdrucken. Ich nehme das Buch überall hin mit, wo es nur geht, weil es einfach 66 Seiten Text sind. Und die sind nicht in dieser klassischen Manier geschrieben, sondern die Autorin Susie Miller hat einen sehr eigenen Erzählstil. Sie wechselt ständig die Zeile. Das hat auch Sinn, macht Sinn. Und wenn man so spricht, dann ist es zu lernen einfach unwahrscheinlich schwierig. Und diesmal bin ich wirklich ins Schwitzen gekommen, tatsächlich. Sonst mag ich ja die Fragen nie, wie kann man sich so viel Text lernen, wo ich mir immer denke, ja, das ist mein Job. Ich könnte auch keine Rechnungen ausstellen auf irgendwelchem Computer, weil ich es einfach nicht kann und es mich nicht interessiert. Aber in dieser Fülle dieses Textes und dieser Komplexität dachte ich mir echt, warum tue ich mir das an? Genau. Aber jetzt bin ich mittendrin und das Stück sitzt
und es fühlt sich gut an. Aber warum ausgerechnet dieses Stück?
Wir haben ja schon nicht lange her mit 72 Stunden eine Anklage, ein Stück von Barbara Plack, dieses Thema aufgegriffen. Ich finde, dass man es immer wieder im Theater aufgreifen muss und dass man es immer wieder in die Welt hinaustragen muss, dass sich etwas ändern soll. Und wenn wir nur zu Hause sitzen, dann wird sich nichts ändern. Wenn wir es einem Publikum klar machen, es in Form von Kultur des Theaters versuchen, uns also dieser Problematik ein Sprachrohr zu geben, dann finde ich das einfach wichtig. Und natürlich hat dieser Monolog einen riesengroßen Erfolg an allen deutschsprachigen Häusern gefeiert. Und natürlich interessiert mich das auch. Wie setzen wir es um? Wie gelangt es bei dem Südtiroler Publikum ins Ohr? Und ich glaube, man muss darüber sprechen. Man darf nicht den Mund halten. Und zum Glück gab es diese MeToo-Bewegung. Es gibt ja viele Sachen, die Sachen ins Rollen gebracht haben. Aber immer noch nicht so, dass sich tatsächlich großartig was geändert hat. Und ich muss wirklich sagen, das italienische Gesetz ist einfach eigentlich schrecklich.
Aber Frau Laster, damit sich was tut, muss das Sexualstrafrecht reformiert werden?
Ja, absolut, weil ich habe so viele Berichte auch gelesen von Psychologinnen, die einfach schreiben, man lernt den jungen Frauen irgendwie etwas, und ich sage bewusst etwas, dass sie nicht vergewaltigt werden, anstatt den Männern klarzumachen, dass das nicht geht. Also ich glaube, es ist noch nicht lange her, da wurde zum Beispiel ein nicht einvernehmlicher Geschlechtsverkehr in der Ehe nicht als Vergewaltigung angesehen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Frauen ihren Mund gehalten haben. Das sind so Sachen, also man hinterfragt die Opfer, anstatt die Voraussetzungen des Gesetzes zu hinterfragen. Und da muss sich unbedingt was ändern. Und da muss man aber ordentlich drüber schauen mit einem großen roten Stift und das ausbessern und das neu definieren. Und das muss bald passieren, damit nicht alle 72 Stunden ein Mann eine Frau missbraucht. Das muss aufhören.
Und welchen Beitrag kann hier ganz konkret das Theater leisten?
Ich glaube, es geht immer um Sensibilisierung. Die Leute müssen einfach die Ohren für das offen halten. Und die müssen immer wieder damit in Berührung kommen mit diesem Thema. Es muss darüber gesprochen werden. Und ich glaube, dann kann etwas ins Rollen kommen, wenn man darüber spricht, wenn mehr Menschen sich dagegen stemmen, wenn es eine Kraft, wir halten dagegen, wir wollen das nicht tun, wir halten auch die Augen offen, was in unserer nächsten Umgebung passiert. Es wird auch Menschen geben, die beobachtet haben, dass Gewalt in ihrer Nachbarschaft ist, aber sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen und die Augen zumachen und sich denken, eigentlich will ich damit nichts zu tun haben. Aber ich muss die Courage haben und sagen, ja, das gehört angezeigt, ich muss dorthin gehen und sagen, was dort los ist. Aber man muss einfach hinschauen, man muss darüber sprechen und man muss das einfach alles in Frage stellen. Und das geht nur, wenn es viele Leute tun. Wenn es fünf tun, passiert, glaube ich, nichts.
Das Thema ist ja natürlich ein Thema, das vor allem Frauen interessiert. Wie viele Männer erwarten Sie denn beim
Wenig.
Stück?
Ganz wenig. Mir kommt oft vor, es bräuchte mehr Frauen, die ihre Männer mit ins Theater reißen, ob sie wollen oder nicht. Sie sind so schwierig zu überreden und gerade bei diesen Themen ist es natürlich heikel. Und wenn man da drin sitzt, dann berührt das natürlich auch. Und manchmal will man nicht berührt werden oder man mag nicht so wirklich, dass es etwas mit einem tut. Aber das ist halt das Theater.
Sie haben sich ja ganz ohne klassische Schauspielausbildung zu einer der Top-Schauspielerinnen in Südtirol etabliert und waren am Ende auch eine der wenigen, die vom Schauspiel leben konnte. Wie schwierig ist es denn in Südtirol, vom Theater zu leben?
Es ist nicht ganz leicht natürlich. Man muss immer die Synapsen alle offen halten und man muss einfach versuchen, andere Sachen auch noch zu machen. Bin ich der Meinung zwischendurch, ja, es kann einfach ein Jahr sein, wo man kein Engagement hat oder eines zu wenig, um übers Jahr zu kommen. Aber ich glaube, jeder Mensch hat eigentlich nicht nur dieses eine Talent, auf der Bühne zu stehen, sondern bestimmt auch andere Talente. Die gehört es zu entdecken und denen gehört, ja, Vertrauen zu schenken und auch so ein bisschen Mut zu sagen, ich mache das jetzt einfach, weil ich traue mich und ich glaube, das kann ich und ich mute mir das zu. Und so kommt man, wenn man mit Mut an die Sache herankommt, dann zu vielen Sachen, die man sich vielleicht nie erwartet hätte. Und das ist das Spannende auch an diesem Beruf, an diesem Job.
Aber wie wichtig ist es denn, sich breit aufzustellen? Also neben dem klassischen Schauspiel vielleicht auch noch mit Moderationen beziehungsweise Werbespots einlesen?
Ja, das habe ich gemacht, weil ich mir dachte, ja, jetzt traurig zu Hause sitzen und nur zu jammern, dass das Geld nicht reicht, wenn man nur Schauspiel macht. Zu denen gehöre ich nicht und deshalb habe ich halt mir diese Nischen gesucht und bin jetzt glücklich damit, weil ich das immer wieder gerne mache und das natürlich auch, ja, ein Einkommen bringt, klarerweise. Man muss nur den Mut haben. Und wenn man das Gefühl hat, man ist Schauspielerin, ganz tief von innen, dann wird sich das auch ausgehen. Man muss einfach ganz, ganz fest darauf vertrauen und nicht den Kopf hängen lassen, wenn es mal ein Jahr nicht funktioniert. Das hat es bei mir auch nicht. Und trotzdem ist es weitergegangen. Und ich muss sagen, jetzt nach prima facie, das Theater ist wohl einer der schönsten Räume, in denen ich mich gerne aufhalte. Und das gibt mir unendlich viel.
Wobei das Theater nicht der einzige Raum ist, in dem Sie sich aufhalten. In Ihrem Leben gibt es ja weit mehr als das Theater. Sie sind Mami von 2 Söhnen, 14 und 6, oder?
Genau.
Und führen mit Ihrem Mann Norbert Niederkofler das Restaurant Alpin auf dem Kronplatz. Und Ihr Mann, der Drei-Sterne-Koch, hat nun auch das Atelier Mössmer in Bruneck eröffnet, also vor einem Jahr. Wie viele Stunden hat denn Ihr Tag, Frau Laster?
Ja, leider immer nur 24. Dabei kommt das Schlafen manchmal zu kurz, aber ich bin glücklich, ich mag arbeiten. Zu Hause so viel freie Zeit haben und irgendwie rumfläzen. Nach einer halben Stunde denke ich mir, ach, und das befriedigt mich gar nicht. Also ich.
Aber ganz konkret, Frau Laster, wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Also zwischen Theater und Restaurant Alpin auf dem Kronplatz. Wir kommen dann später noch auf das Atelier Mössner zu sprechen.
Ich stehe in der Früh auf um 6:30, schaue, dass die Kinder ihr Frühstück kriegen. Das machen wir dann, schicken wir sie in die Schule oder begleiten wir sie, den Kleinen natürlich noch. Wenn Norbert da ist, macht er das immer, weil ich in der Früh noch nicht so schnell auf Spur komme. Dann gehe ich um 8:30 ins Theater, dort bleibe ich bis 11:30, dann fahre ich mit der Gondel auf den Kronplatz, dort mache ich den Mittagsservice mit, steige dann um 15:30 wieder in die Gondel hinein, dann gehe ich wieder kurz ins Theater, dann kommen die Kinder zurück, die werden dann versorgt, dann muss ich meistens noch ins Theater, weil es eine Vorstellung gibt und weil ich einfach gerne Gastgeberin bin. Ja, das ist der klassische Alltag. Und dann gibt's halt ganz viele Vorbereitungen für eben Lesungen, Moderationen, Texte für, ja.
Und wann machen Sie all diese Vorbereitungen?
Ja, da findet man schon immer wieder eine Stunde dazwischen. Was ich nicht habe, das sind freie Tage. Also die gibt's nicht. Dann mache ich halt am Sonntag diese Sachen, die ich sonst nicht schaffe. Und da versucht man natürlich, den Kindern Zeit zu widmen, was unwahrscheinlich wichtig ist. Thomas der Große, der macht seine eigenen Sachen, ist unser Supersportler und der braucht so diese Aufmerksamkeit an Zeit im Moment nicht mehr. Und der Maxi, der ist eher der Schachspieler, da geht es mir gut dabei, der braucht so ein bisschen Ruhe. Das ist der Studiosus, der denkt nach und überlegt. Aber den nehme ich dann halt einfach mit, auch manchmal ins Alpin. Und dann ist er halt auch mit den Gästen und unterhält sich. Spricht wunderbar zwei Sprachen, ist ein freudiger, lustiger Kerl. Und ja, und dann, wenn sie im Bett sind, gibt's ja auch noch Zeit, um irgendetwas vorzubereiten. Und dann macht man's halt da. Aber es ist für mich keine Last, überhaupt nicht. Sondern das mache ich ja mit Spaß und Freude. Ich bin nur einfach müde manchmal. Das bin ich und das merke ich in letzter Zeit. Vor allem, man wird ja auch älter, ich bleibe nicht immer 30.
Das ist ja absolut faszinierend, ein solches Arbeitspensum, absolut faszinierend. Sprechen wir noch kurz über das Atelier Mössmer. Ich habe es angesprochen, Ihr Mann Norbert Niederkofler hat es im Juli 2023, also vor etwas mehr als einem Jahr, eröffnet. Wie läuft es denn?
Sehr gut. Und das sage ich so mit innerster Freude und Überzeugung, weil es mich einfach freut, weil es natürlich ein Risiko war und die Vorbereitung, die wir gemeinsam gemacht haben, wo ich mir manchmal gedacht habe, wieso muss er sich das mit 62 Jahren noch antun? Das kann man ja einfach gut sein lassen jetzt mal. Aber er wird immer weitergehen und immer weitere Schritte machen. Und deshalb bin ich froh, dass dieses große Projekt einfach aufgegangen ist. Man muss natürlich dranbleiben. Also jetzt ist es nicht, dass man einfach sagt, es läuft von alleine, sondern man muss dranbleiben. Aber ich finde, für dieses erste Jahr sind es wirklich super Gästezahlen und diese Leute da rausgehen sehen, die ja nicht nur gegessen haben, sondern das hat ja weit mehr mit Essen zu tun. Das ist ein
Erlebnis.
Ein Erlebnis, das ist eine Erfahrung, das ist nicht nur Kulinarik, das ist eine Lebensphilosophie, die man da mitbekommt. Und das ist das, was ganz viele wirklich nicht verstehen. Die meinen, ja, da kriegt man halt so kleine Portionen, dann kostet das so viel Geld. Aber nein, man geht da mit einem Rucksack raus und überdenkt seine eigenen Philosophien, seinen eigenen Lebensstil. Und man nimmt, glaube ich, ganz, ganz viel mit nach Hause und kann zu einem besseren Menschen werden, was die Nachhaltigkeit anbetrifft in der Kulinarik.
Zum ersten Mal die 3 Sterne hat Norbert Niederkofler ja im Rosalbiner in St. Cassian bekommen. Dann hat er das Atelier Mössmer eröffnet und kurze Zeit später, also 3 Monate später, wurde er bereits erneut mit dem 3. Stern ausgezeichnet, beziehungsweise mit 3 Sternen ausgezeichnet. Wie war das denn?
Ja, das war eine große Emotion. Natürlich, wir waren gemeinsam dort bei der Preisverleihung. Norbert ist so ein Sturschädel und der weiß das. Also der hat schon gespürt, dass es klappen könnte. Aber mit Spüren ist noch lange nichts getan. Er hat aber dran geglaubt. Bis er es dann tatsächlich gehört hat, war er einfach unwahrscheinlich nervös, unwahrscheinlich. Man hat ihm gemerkt so. Für ihn hat sich diese Arbeit, die er sich da angetan hat, würde sich nur bezahlt machen, wenn er jetzt tatsächlich den 3. Stern innerhalb von kürzester Zeit kriegt. Und das ist ja auf der Welt noch nie geschehen. Und deshalb war dieser Moment, und sie haben ihn wirklich lange auf die Folter gespannt bei der Preisverleihung, er wurde nämlich als allerletzter aufgerufen. Also man hatte das Gefühl, die Veranstaltung ist schon vorbei und dann kam noch, es gibt noch einen neuen 3-Sterne-Koch. Und da, Norbert weint nicht oft, aber da hat er wirklich geweint. Weil ich glaube, da fällt einem so eine Last vom Herzen und von den Schultern. Und das ist eine persönliche Entscheidung. Dem Norbert sind Sterne wichtig. Es gibt sicher andere Köche, denen das nicht wichtig ist. Aber für ihn ist das schon etwas, dass er zu seinen Aufgaben zählt und er möchte da dabei sein. Es ist ihm gelungen. Und es muss ihm jetzt wieder gelingen.
Genau.
Das muss ja immer wieder bestätigt werden.
Genau. Und wann ist es denn soweit? Wann erfahren wir, dass ein 3. Stern bestätigt wird?
Das ist immer eine Veranstaltung im November, aber da machen sie immer ganz großes Geheimnis daraus, wo es stattfindet, wie es stattfindet. Sie machen das immer sehr, sehr schlau. Es gibt nie einen gleichen Ablauf. Also man wird nie gleich eingeladen, dass man sagt, ja, okay, ich habe eine Einladung, deshalb werde ich nominiert oder deshalb kriege ich den 3. Stern. Sie lassen sich immer was Neues einfallen und das finde ich auch so spannend.
Also, da haben gibt's Sie bereits schon eine Einladung erhalten?
Da müsste ich nachfragen, das weiß ich gar nicht. Bin ich nicht informiert, aber ich glaube schon.
Sehr schön. Abschließend, Frau Laster, was wünschen Sie sich denn für das Theater in Südtirol?
Ein Miteinander, eine Akzeptanz, aber vor allem ein Miteinander von uns Theatermachern in Südtirol. Das wünsche ich mir, dass wir nicht so mit Argwohn oder mit Neid Blicke schmeißen, sondern dass wir es einfach gemeinsam machen. Und ich glaube, gemeinsam können wir neue Wege gehen und etwas bewirken. Das ist mein Wunsch.
Vielen herzlichen Dank, Frau Laster, dass Sie heute hier waren. Gastgeberin aus Leidenschaft, ob auf der Theaterbühne oder auch im Restaurant in luftiger Höhe auf dem Kronplatz. Herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Und Sie können sich das Stück Prima Facie natürlich ansehen. Es läuft noch am 2., 3., 6., 9. und 11. Oktober im Stadttheater Bruneck. Nun aber zur aktuellen FF. Worüber berichten wir diese Woche? Auf dem Titel steht Das große Fressen. Die Titelgeschichte handelt von den Herrschern über unsere Supermärkte. Silke Hinterwaldner zeigt auf, wer die wichtigsten Player sind, beleuchtet aber auch den knallharten Verdrängungswettbewerb. Es geht um die kleinen Geschäfte, die aus dem Markt gedrängt werden, um die Großen, die einander nichts schenken und um einen gesättigten Markt, wo immer wieder neue Konkurrenten auftauchen. Dann geht es in dieser Ausgabe um den Wein. Exklusiv berichten wir über das Weingut Lageder im Margareit, über Helena und Clemens Lageder, die das Weingut nun komplett auf biologischen und biodynamischen Anbau umgestellt haben. Wie es gelungen ist, die Winzerpartner davon zu überzeugen und was das nun für die Qualität der Trauben bedeutet, darüber berichtet FF-Chefredakteur Georg Mayer. Ja, und dann gibt es noch einen spannenden Bericht von André Wert, der vor 2 Wochen bei den World Skills in Lyon dabei war. Hautnah hat er erlebt, wie junge Talente aus der ganzen Welt unter extremem Zeitdruck und in harter Konkurrenz gegeneinander angetreten sind. Ja, und alles über ihre Freuden und über ihre Tränen nachzulesen in der aktuellen FF. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie es gut!